Ehe wir gemeinsam zum Gebet aufstehen, lasst uns ein Psalmwort lesen, vielleicht aus Psalm 95. Hier heißt es: Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, jauchzen dem Felsen unseres Heils, lasst uns mit Dank vor sein Angesicht treten, mit Liedern oder Lobgesängen ihm jauchzen, denn ein großer Gott ist der Herr und ein großer König über alle Götter. Er, in dessen Hand die Tiefen der Erde sind und dem auch die Gipfel der Berge gehören. Er, dem das Meer gehört, er hat's ja geschaffen, und das Festland, seine Hände haben's gebildet. Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen, die Knie beugen vor dem Herrn, unserem Schöpfer, denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide, die Herde seiner Hand. Möchtet ihr heute doch hören auf seine Stimme, verstockt nicht euer Herz wie bei Meriba, wie am Tage von Massa in der Wüste, wo selbst eure Väter mich versuchten, mich prüften, obwohl sie doch sahen mein Tun. 40 Jahre hegte ich Abscheu gegen dieses Geschlecht und sagte oder dachte, sie sind ja ein Volk mit irrendem Herzen. Sie aber wollten von meinem Wege nichts wissen. So schwur ich denn in meinem Zorn, sie sollen nicht eingehen in meine Ruhestatt. Bis dahin dieses kostbare Gotteswort, diese Aufforderung, die dieser Psalmist in seinen Tagen seinen Zeitgenossen zugerufen hat. Aber wir wissen, Gottes Wort bleibt Gottes Wort. Es wurde nicht nur ausgesprochen, um dass es einmal gesagt worden wäre, sondern es ist uns erhalten geblieben bis zu diesem Tage, bis zu dieser Stunde. Und diese Einladung gilt uns heute Abend. Und darum sind wir froh, dass wir kommen dürfen und dass wir in der Tat unseren Gott preisen können, ihm jauchzen, ihn zujubeln, ihn Lobgesänge anstimmen. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, jauchzen dem Felsen unseres Heils. Lasst mit Dank vor sein Angesicht treten, mit Liedern ihm jauchzen. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir es nicht tun, die wir Gnade empfangen haben, die uns erlöst hat von all unseren Sünden, der uns gereinigt hat von all unseren Übertretungen, der uns frei gemacht hat und zu seinem Volke bestimmt, dann wer soll es tun? Ja, diese Leute in jenen Tagen durften hinzutreten und Gott die Ehre geben. Dies ist unsere Zeit, in der wir kommen dürfen, die Gott für uns bestimmt hat. Für dich, für mich, für uns alle. Wir dürfen hinzutreten zu dem Gnadenthrone Gottes und ihm Lob singen und die Ehre darbringen. Denn er ist ein wahrhaftiger Gott. Er, in dessen Hand alles da ist und der Herr über alles ist, und er bleibt es auch bis in alle Ewigkeit. Hier sagt dieser Psalmist, denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide, die Herde seiner Hand. Ja, Brüder und Schwestern, wenn uns das bewusst ist, dann können wir nicht anders wie mit diesem Liederdichter übereinstimmen, dass wir wissen, heute noch auf unseren Straßen wandelt Jesus Christ. Wandelt Jesus Christ. Wer ihn dort will ganz umfassen, alles sonst vergisst. Wir möchten heute Abend alles vergessen, was um uns ist, möchten unsere Gedanken und unser Herz ihm zuwenden, denn wir wissen, er ist nicht in der Ferne, er ist uns nahe. Und so wollen wir ihm die Ehre und die Anbetung darbringen. Lasst uns jetzt aufstehen und gemeinsam ihn anbeten. treuer Gott, wir danken dir gemeinsam, o Herr, für diesen Gnadentag, für diesen Augenblick, für diese Stunde, in der wir angekommen sind. Wir danken dir ganz herzlich, o Gott, dass du uns bewahrt hast bis zu dieser Stunde, dass du deine schützenden Hände über uns gehalten hast und wir als dein Volk durften uns wieder hier versammeln, um dir gemeinsam die Ehre und den Lobpreis darzubringen. Du kennst unsere Herzen, du kennst unser Verlangen, aber du bist ja unser Gott, zu wem sollten wir gehen? Wir können nicht anders, als dir die Ehre und den Lobpreis darbringen. Herr, unser Gott, wir sind dein Volk, die Herde deiner Hand, o Herr. Herr, möchte es so sein, wie hier dieser Psalmist aufgerufen hat, möchtet ihr heute doch hören auf seine Stimme. Treuer Gott, wir wissen, du wirst auch heute Abend zu uns reden, durch dein teures und heiliges Wort. Und wir möchten hören auf deiner Stimme. Wir möchten unsere Herzen nicht verstocken. Nein, Herr, sondern wir möchten sie auftun und das beherzigen, was du uns zu sagen hast. Treuer Gott, sei mir gnädig, sei uns allen gnädig. Wir sind so froh, dass wir dein Volk sein dürfen, die Herde deiner Hand. Nimm hin die Ehre, nimm hin den Lobpreis und die Anbetung. Auch in dieser Abendstunde segne alle, die gekommen sind heute Abend und auch die nicht kommen konnten, o Herr. Wollest sie alle begegnen, o Gott, aus dem Reichtum deiner Gnade sie segnen, ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Lob und Dank sei dem Herrn. Ich hatte vermutet, dass Bruder Russ hier oben bleibt. Und dass ich mich dann gleich setzen kann. Ich fühle mich heute nicht gut. Ihr wisst ja, wenn man zum Zahnarzt geht, ihr könnt sie hier von dort sehen, dann geht's einem nicht gut. Doch sind wir dem Herrn dankbar, dass wir zusammenkommen können und sein Wort hören. Irgendjemand sagte, die schlechteste Predigt ist immer noch besser als gar keine. Und wir kennen ja keine schlechte Predigt. Auch wenn sie manchmal stümperhaft ist, sie kommt aus dem Worte Gottes. Und Paulus schreibt, unser Erkennen, unser Wissen, alles ist Stückwerk. Aber wenn dann das Vollkommene gekommen ist, wird das Stückwerk aufhören. Und wir sind Gott dankbar für dieses Stückwerk. Es gibt keinen Menschen auf Erden, der für sich Vollkommenheit so all around mit beanspruchen dürfte. Gott allein ist in allem vollkommen. Gott allein hat die Gesamtübersicht und wir sind auf ihn angewiesen von Anfang bis zu Ende. Ich werde heute wohl nicht lange sprechen können und laut schon gar nicht. Aber dafür haben wir ja hier die Übertragung. Das Wort, das wir schon gehört haben, geht mir jedes Mal zu Herzen. Dazu passt 1. Korinther 10 und Hebräer 3, der letzte Teil, wo Paulus die Geschichte des Volkes Israel noch einmal aus neutestamentlicher Sicht vor unsere Augen stellt. Im Alten Testament hatte Gott Großes getan, denn die Verheißung, die er Abraham gab, hat er später, nach 400 Jahren, unter Mose erfüllt. Und das trotzdem, das Volk des Bundes, die Herde seiner Hand, das Volk seiner Weide, mit verstocktem Herzen und im Ungehorsam verharrte. Das war für Gott schlimmer, als wären es Ungläubige gewesen, zu denen er nie gesprochen, denen er nie eine Verheißung gegeben hat, die er nie herausgeführt, mit denen er sich nie befasst hätte. Für Gott war das ein großer Schmerz. Dieser Ausdruck mag menschlich sein, aber Gott empfindet sehr stark. Und wenn es hier heißt, verstockt nicht euer Herz, wie bei Meriba, wie am Tage von Massa in der Wüste, was war's? Da hat auch Mose mit Gott gehadert, das Volk hat mit Mose gehadert, und Mose hat voreilig gehandelt und sagte, können wir euch Wasser aus diesem Felsen geben? Und er schlug einmal und noch einmal, und Gott war böse. Wir hören in der Predigt Bruder Brenhams, das war ein Typ auf Christus. Christus sollte nur einmal als der Felsen geschlagen werden, nur einmal und das für immer gekreuzigt werden. Wir wissen, die Heilsgeschichte beginnt ja nicht erst im Neuen Testament, sie beginnt ja auf den ersten Seiten der Bibel. Und wenn dann hier in Vers 10 geschrieben steht, 40 Jahre hegte ich Abscheu gegen dieses Geschlecht und sagte, sie sind Menschen oder ein Volk mit irrendem Herzen. Sie aber wollten von meinen Wegen nichts wissen. Wir können die 40 Stationen, sind genau 40, die das Volk Israel durch die Wüste während den 40 Jahren machte, nachvollziehen, wo sie Halt machten und wie es dann weiterging. Aber was nutzte es ihnen allen, wenn Gott Abscheu vor ihnen hatte? Und im Neuen Testament greift Paulus es auf, wie ich schon sagte, im Korintherbrief, im 10. Kapitel. Es sind ermahnende Worte, Worte, die uns allen zu Herzen gehen müssen und zur Selbstprüfung veranlassen. Es heißt hier, ich will euch nämlich nicht in Unkenntnis darüber lassen, liebe Brüder, dass unsere Väter allesamt unter der Wolke gestanden haben und allesamt durch das Meer gezogen sind und sämtlich die Taufe auf Mose und im Meer, in der Wolke und im Meer empfangen haben. Auch alle dieselbe geistliche Speise gegessen und sämtlich denselben geistlichen Trank getrunken haben. Sie tranken nämlich aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete, und dieser Fels war Christus. So lesen wir es hier im Neuen Testament. Sie standen unter der Wolke. Der Herr war in der Wolke herabgekommen. Am Tage eine Wolkensäule, in der Nacht eine Feuersäule, die direkte Gegenwart Gottes des Herrn über seinem Volke, mit seinem Volke. Und wenn hier gesagt wird, die Taufe im Meer und in der Wolke, dann hat das beides die Bedeutung mit Wassertaufe und mit Geistestaufe. Ich könnte euch vorlesen aus dem Nehemia, dass Gott ihnen seinen Geist ins Herz gegeben hat. Bei Gott gibt es ja keine Veränderung. Und wir sehen, dass all diese Erlebnisse nicht ihre Herzen verwandelt haben, dass es beim Alten blieb. Und da kommen wir auf die drei Kreise, die Bruder Branham gezeichnet hat, bis zu dem innersten Kreis, nämlich zu der Seele. Und dann sagt er so klar und deutlich, man kann im zweiten Bereich, nämlich in dem Bereich des Geistes, wahrhaft geistgetauft sein und im dritten Kreis, nämlich im Innersten, in der Seele, nicht einmal wiedergeboren. Dass man trotz der äußeren Segnungen innerlich den alten Weg, die alten Gedanken, die alten Überlieferungen, die eigenen Wege, alles behält. Im Neuen Testament will Gott uns helfen. Er will in das tiefste Innere dringen. Im Alten Testament war es ja unter dem Opfer der Tiere nicht möglich, die Seele des Menschen zu erlösen. Es bedurfte des Blutes des Lammes, um die Seele zu erlösen. Jetzt aber will Gott in die Seele hineindringen, um von dort aus das andere alles unter Kontrolle zu nehmen. Hier lesen wir, allesamt aßen die geistliche Speise und sämtlich tranken sie aus dem geistlichen Felsen. Manna, Engelspeise fiel vom Himmel jeden Tag und für den Sabbat dann an einem Tage ein doppeltes Maß. Alles war in ihrer Mitte und trotzdem hatte sich in ihnen selber nichts getan. Ihr Lieben, wir können in unserer Mitte alles haben. Die größten Segnungen, das herrlichste Wort, geistliche Speise, geistlichen Trank, wir können alles in unserer Mitte haben. Doch es sei denn, dass Gott in jedem Einzelnen, nicht nur unter uns und um uns und durch uns, sondern in jedem Einzelnen diesen Keim des Lebens in der Seele hervorbringen kann. Ich las vorhin noch in der Predigt, warum schreien, sprich. Und da führt Bruder Branham aus, wenn das Licht auf den Bereich fällt, wo der Same sein soll, wenn er da ist, wird er hervorkommen. Ist er aber nicht da, obwohl das Licht über diese Stätte kommt, ist er nicht da, kann er auch nicht hervorkommen. Wir haben den göttlichen Samen in einem so reichen Maße bekommen, wie doch das Volk Gottes zu keiner Zeit seit Menschengedenken. Jetzt ist unsere Verantwortung umso größer, denn, so steht's geschrieben, wem viel gegeben worden ist, von dem wird auch viel gefordert werden. Gott wird mehr von uns fordern, wie von den Gläubigen vor 50 oder vor 100 oder vor 200 Jahren. Wem viel gegeben worden ist, da wird auch viel gefordert werden. In Vers 5 steht, doch an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste niedergestreckt worden. Diese Dinge aber sind zum warnenden Vorbild für uns geschehen. Wir könnten weiterlesen. Gott will, dass sein Wohlgefallen auf uns ruht, und das geschieht nur im Gehorsam, ihm und seinem Worte gegenüber. Es gibt keine Möglichkeit, Gott wohlgefällig zu sein, nur weil wir ein frommes Gesicht machen und meinen zu tun, was recht ist. Die Gotteskindschaft ist uns darin vor Augen gestellt worden, als Jesus Christus, der Sohn Gottes, im Jordan getauft wurde, öffnete sich der Himmel und der Geist kam herab, die Antwort von Gott, und die Stimme sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und dann wieder die gleiche Sache auf dem Verklärungsberge. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Ihn sollt ihr hören. Und wer auf ihn hört, wer ihm glaubt, wer in diese Gotteskindschaft eintritt, wer aus demselben Wort und demselben Samen geboren wird, bei dem kann's nicht anders sein. Er wird Gottes Wohlgefallen haben. Aber man muss aus dem Geiste Gottes geboren sein. Christus war der Wortsame. In ihm ist das Wort der göttlichen Verheißung offenbar geworden. Das von dir geboren werden soll, so heißt es, ist vom Heiligen Geist. Wort der Verheißung, in sie hineingelegt, der Heilige Geist kam, hat das Wort lebendig gemacht und zum Leben gebracht, und schon war der Anfang gemacht. So muss es bei uns sein. Nicht die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde, sondern aus Gott geboren. Wie unser Herr sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren ist, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ist dann jemand von Neuem geboren, so schreibt Paulus, siehe, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Neu geworden in der Seele, im Geiste, im Leben, neu geworden, göttliche Eigenschaften kommen hervor. Im Hebräer, im 3. Kapitel, lesen wir ungefähr den gleichen Inhalt, die gleichen Gedankengänge. Es heißt hier, wir könnten direkt von Vers 7 beginnen, aber mir ist schon Vers 18 direkt wichtig. Lasst uns damit beginnen. Und wer waren die Leute, denen er zugeschworen hat, sie sollten nicht in seine Ruhe eingehen? Doch wohl die, welche sich ungehorsam bewiesen hatten. So sehen wir denn, dass sie nicht haben hineingelangen können infolge ihres Unglaubens. Wenn man andere Bibelstellen liest, dann erscheint immer wieder das Wort Sünde. Und Bruder Brenim hat das sehr klar ausgesprochen. Der Unglaube ist, womit alles beginnt. Und er sagt deutlich, wer sündig tut's, weil er nicht glaubt. Also, der Unglaube war die Wurzel, war der eigentliche Grund. Gott will, dass wir ihm glauben. Und ich meine, in jeder Versammlung ist durch viele Jahre, wenn Bruder Brenim predigen sollte, der Chorus gesungen worden, glaube nur, glaube nur, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und wir haben ein ganzes Buch, hier die Bibel, voll mit Zeugnissen von Glaubenshelden. Das Wort Glaubenshelden ist auch so eine Sache. Wenn wir die Menschen, die Männer Gottes betrachten und ihren irdischen Bereich auch ansehen, dann waren sie alles andere, nur keine Helden. Wenn wir dann aber den göttlichen Bereich betrachten, dann haben sie Königreiche besiegt, die Macht des Feuers gelöscht, dann werden Dinge aufgeführt, die ihresgleichen nicht wiederfinden, dieselben Männer, die einmal auf sich selber gestellt schwach waren, sind stark gewesen mit Gott. Und das musste so sein, damit keiner sagen konnte, hier, ich hab die Sache schön gemacht, was sagst du dazu, lieber Gott? Nein, keiner hat die Sache schön gemacht, sondern Gott hat seine Sache durch Werkzeuge, die nichts waren, schön und herrlich gemacht, damit ihm schlussendlich doch aller Dank, aller Preis und alle Anbetung dargebracht wird. Paulus, das war so ein ehrlicher Mensch. Diese gründliche Ehrlichkeit, die fehlt ja vielen, die so die Maskerade vorführen, immer lächeln und immer vergnügt, wie man so früher gesungen hat, immer vernünftig, wie immer sich's ziemt. Aber man sollte offen und ehrlich sein. Ich hatte heute eine Anzahl Anrufe und eine Schwester aus der Schweiz sagte, Bruder Frank, man kann nicht immer ein fröhliches Gesicht machen, wenn der Schmerz so groß ist, dass er kaum zu ertragen ist. Und das ist richtig so. Das soll so sein. Warum sollen wir uns und andere täuschen? Die Heilige Schrift sagt, weinet mit den Weinenden und seid fröhlich mit den Fröhlichen. Ein wahres Gotteskind wird sich in die Lage eines Bruders und einer Schwester so hineinversetzen können, als wären wir selber die Betroffenen. Und dann können wir mittragen, mitleiden. Dann ist die Freude des anderen unsere Freude, das Glück und was immer es sein mag, bis hin zu der Trübsal und der Not, die Einzelne betreffen kann. Und das geht manchmal schneller, wie man es ahnt. Leute, die heute noch, wie Bruder Brenim sagt, auf dem Dach sind, die können morgen schon irgendwo ganz tief unten sein. Aber, wie wir immer gesagt haben, ob wir oben oder ob wir unten sind, wir sind mit Gott und Gott ist mit uns. Und wir lassen uns von diesen Dingen nicht rauben, was Gott uns bereits geschenkt hat. Der Glaube geht durch die Prüfung. Wir müssen uns bewähren, aber nehmen lassen wir uns nicht was Gott uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, geschenkt hat. Manchmal sind die Prüfungen so, dass wir meinen, sie gehen über unser Vermögen hinaus. Und dann erinnern wir uns an die Bibelstelle, dass Gott selber niemanden versucht, weil er auch von niemand versucht werden kann. Und jeder wird nur so weit geprüft, wie er es ertragen kann. Niemand wird über sein Vermögen geprüft. Manchmal sieht es so aus. Wenn wir nachher zurückschauen, dann sagen wir, Herr, all diese Prüfungen, durch die wir gehen mussten, haben uns dir näher gebracht, haben uns im Glauben gestärkt. Und es heißt auch in der Bewährung, die Bibel spricht ja von all diesen Dingen und deshalb müssen wir sie über uns ergehen lassen. Also die Lektion aus diesen drei Bibelstellen heute Abend ist die: Gott hat ein Volk, mit dem er Heilsgeschichte macht. Sofern er ansetzt, Verheißungen wahrzumachen und zu erfüllen, fordert er Gehorsam und Glauben, um mit Paulus, mit dem, was er in Römer 16 schreibt, um Glaubensgehorsam unter allen Heidenvölkern zu wirken. Nicht nur Glaube, es gibt heute so viele Evangelisten, die sprechen nur von dem Glauben, nur von den Wundern. Eines Tages werden sich alle wundern, die nur vom Glauben gesprochen haben. Der Glaube und der Gehorsam gehören zusammen. Und dann wird Gott geehrt durch den Glaubensgehorsam in meinem und in deinem Leben. Und so sehen wir, dass Gott uns unwahrscheinliche Lektionen gibt, sicher, weil er uns liebt. Nicht, weil er uns verdammen will, aber er will uns heute Abend sagen, hört mal, schaut, da habe ich so Großes an meinem Volke Israel getan, habe die dem Abraham gegebene Verheißung erfüllt, habe mich als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs erwiesen, habe nichts ungetan gelassen und dennoch sind sie mit ihrem Herzen irre gegangen. Mit ihren Füßen waren sie schön unterwegs, so wie das so auch sein sollte. Es heißt nicht, sie irrten mit ihren Füßen umher, dass sie da einmal dort und einmal da gegangen sind, sondern mit dem Herzen. Was nützt mir mein Weg, auch wenn er noch so schön verläuft? Und das Land Kanaan wäre schon in Sicht. Wenn ich mit meinem Herzen irre gehe, wenn ich mit meinem Herzen nicht glaube, mit meinem Herzen nicht vertraue, sondern nur gehe, weil eben gegangen wird, esse, weil gegessen wird, mich taufen lasse, weil getauft wird, und ich mache alles so mit, und mein Herz ist nicht in der Sache. Ihr Lieben, möge Gott aus uns Menschen machen, die mit ihrem Herzen auf dem Wege Gottes gehen. Es ist besser, mit dem Herzen an Gott zu hangen und vielleicht mal hier und da so kurz eine Abweichung mit dem Fuß, aber mit dem Herzen an Gott und seinem Worte hangen. Diese Leute, die haben mit den Füßen, sind sie schön dem Mose nachgegangen und er ging der Feuersäule nach, der Wolkensäule, dem Felsen, der sie begleitete, und das war Christus. Wenn man es so sagen will, sie standen in der Nachfolge Christi. Da war der Felsen, und sie haben schön getrunken, wurden frisch und zogen dann wieder weiter. Und im Herzen hatten sie's nicht begriffen, was Gott mit ihnen vorhat. Ihr Lieben, dies sind die Tage, in denen Gott zu unseren Herzen spricht. Nicht zu unserem Kopf. Wenn er zu unserem Kopf sprechen würde, dann könnte es auch zu den Füßen tun, denn der Kopf würde den Füßen noch sagen, wo sie hingehen sollen. Gott spricht zu unseren Herzen. Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Ich will euch ein neues Herz geben und mein Wort hineinlegen und es euch in den Sinn schreiben. Ein Herz, so singt ein Liederdichter, wie deins, voller Glauben, voll der heiligsten Triebe, voller Liebe und alles, was dazu gehört. Gott zu lieben, ihm zu vertrauen, ihm zu glauben und dann auf seinem Wege gehen. Durch alles, was uns als Forderung auf den Weg gegeben worden ist. Glaube, Buße, Taufen, all diese Dinge gehören dazu. Aber wehe uns, wenn unser Herz nicht ganz bei der Sache ist. Und worauf kam es damals an? Es heißt hier sehr, sehr deutlich, heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht, wie es bei der Erbitterung geschah. Damals sprach der Herr zum Volke Israel. Und damit war eine Verantwortung ihnen auferlegt worden, auf das zu hören, was er sagte. Heute spricht der Herr zu uns. Das ist unser Heute. Und wenn wir's in der deutlichen Sprache zum Ausdruck bringen wollen, das Reden Gottes in diesen letzten Tagen ist die Stimme Gottes, die an uns ergangen ist. Und dann können wir nicht aussuchen, was wir glauben und was wir nicht glauben werden, was uns passt und was uns nicht passt. Wir sind nicht dazu da, um Gottes Wort uns passend zu machen. Wir sind dazu da, damit Gott uns in seinen Plan hineinfügen kann und sein Wort macht uns passend, so dass es alles auch einmal stimmt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, jetzt geht es nicht mehr um das Volk Israel. Jetzt geht es um dich und um mich. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie es bei der Erbitterung geschah. Ich habe mir fest vorgenommen, alles so, wie es uns hinterlassen wurde, weiterzugeben, ohne jeglichen Abstrich, was Leute sagen, das hat uns alle noch nicht viel gebracht. Gott wird nicht die Leute fragen, wenn er uns das Urteil spricht. Wir haben nur eine Verantwortung, und die ist Gott gegenüber. Er ist der geredet, der das Wort geschenkt hat und dieses geoffenbarte Wort für unsere Zeit. Das nehmen wir ganz und gar auf. Schmerzt uns, wenn irgendjemand sagt, ja, aber Paulus hat doch gesagt, und wenn ein Engel vom Himmel käme, ja, das hat er gesagt. Aber genauso müssen wir doch einräumen, das Bruder Branham nur das gesagt und gelehrt hat, was Paulus gesagt und gelehrt hat. Dass wir heute nicht in einer Predigt sitzen, die Paulus bis in die Nacht hinein gehalten hat, sondern nur einige seiner Briefe haben, das ist uns allen bekannt. Wir haben nicht eine einzige, ja, vor Agrippa hat er eine Rede gehalten, vielleicht vor Festus nochmal, aber eine Predigt in der Gemeinde zu Korinth, eine Predigt in der Gemeinde hier oder da, finden wir nicht nur die Briefe, in denen er gewisse Themen behandelt hat. Ich garantiere euch, wenn wir zu den Füßen des Paulus gesessen hätten und anschließend zu den Füßen Bruder Branhams, dann hätten wir beide Male zu den Füßen Jesu Christi gesessen und hätten dasselbe Wort durch denselben Geist gehört, geoffenbart all denen, die die Stimme Gottes ernst nehmen und auf das, was gesagt wurde, eingehen. Heute, so ihr seine Stimme hört, ganz gleich, ob wir es verstehen oder nicht. Manchmal haben wir noch ein so klares römisches Verständnis und meinen, wir haben die Weisheit Gottes schon voll und ganz zu uns genommen. Ihr Lieben, Gott ist doch dabei, uns in allem zu helfen. Und das sieht nie so schön aus bei den Menschen. Wisst ihr, wenn man das irdisch betrachtet, was alles so in der Bibel geschrieben steht, was der getan, was der und jene und so weiter, wenn man dann den Koran liest, da stehen nur Sprüche. Überhaupt nichts von irgendeinem Fehler, von irgendeiner Sache, sondern es ist ein Buch, das geht über alles hinweg. Und was sagt Bruder Branham dazu? Er sagte, was meint ihr? Hätte David, hätte Mose von dem, was ihn selber betraf, geschrieben, wenn er der Schreibende gewesen wäre? Und darauf sagt er nein. Aber weil es der Heilige Geist war, haben diese Männer gar keine Wahl gehabt. Sie wurden vom Geiste Gottes inspiriert und sie mussten schreiben, auch wenn es sie selber traf, nicht nur betraf, aber sie haben klar und deutlich, ohne zu zittern, ohne zu zagen, geschrieben. Ihre Hand bewegte sich, weil der Geist Gottes sie bewegt hatte. Und wir sind heute dankbar dafür. Oh, wir sind Gott dankbar für dieses heilige Buch, in dem so manche unheilige Geschichte steht. Halleluja! Lob und Dank und Ehre sei unserem Gott. Er sucht Menschen, die ihm glauben, die ihm vertrauen, nicht die fromm spielen, sondern die Ehrfurcht vor ihm und seinem Worte haben, die erzittern, wenn er spricht, und sagen, Herr, du hast recht, und wir sind alle im Unrecht und bedürfen deiner Gnade. Heute, wenn wir seine Stimme hören, verstocken wir unsere Herzen nicht. Ich möchte mit dem einen Gedanken enden, den Bruder Branham auch immer wieder erwähnt, als er sprach, wenn ihr vom Herrn Jesus, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esset und sein Blut nicht trinket, dann habt ihr kein Leben in euch. Da standen nun die Jünger, schauten auf den Menschensohn, und die ganze Volksmenge schaute, ja, wie sollen wir jetzt sein Fleisch essen? Wie sollen wir jetzt sein Blut trinken? Wie soll das zugehen? Gott hat durch Mose sagen lassen, das Blut darf nicht getrunken werden, denn das Leben ist in dem Blute. Und hier spricht der Herr, die auf dem Berge Sinai gesprochen hat, zu den Juden, die das Gesetz doch so gut kannten, dass sie ihn nicht erkannten. Und dann sagt Bruder Brennan, hat der Herr auch nur mit einem Wort eine Erklärung gegeben? Nein, er ließ es auf sich beruhen. Unser Herr gibt nur Erklärungen, wenn er sie gibt. Und wenn er sie nicht gibt, dann sind sie nicht da. Paulus führt später aus und sagt, den Kelch, den wir segnen, ist das nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Den Leib, den wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi? Seht, Gott hat für alles eine Zeit. Da in Matthäus 10 sagt unser Herr, geht nicht zu den Heiden, geht nur zu dem Hause Israel. In Matthäus 28 sagt er, darum geht hin in alle Welt. Dieselben Zuhörer hätten einander anschauen können und sagen, ja, was ist nun los? Und der Herr sagt, dem Volke Israel musste das Evangelium zuerst gepredigt werden. O, die Weisheit Gottes wird niemand ergründen können. Lasst uns damit gar nicht beginnen, sondern nur in den Willen Gottes hineingefügt werden. Alles wird am Ende stimmen. Bei Gott stimmt immer alles. Alles. Von A bis Z. Es stimmt alles. Wenn es hier im Moment nicht so aussieht, ein bisschen weiter und schon rundet sich das Bild ab und alles stimmt. Möge Gott Menschen aus uns machen, die in seinen Wegen wandeln. Menschen, in deren Herz, in deren Seele das Wort als göttlicher Same hineingelegt wurde. Menschen, die gehorsam und im Glauben dem Herrn folgen. Dass auch bei uns am Ende etwas Ähnliches wie in Hebräer 11 geschrieben stehen könnte. Da steht immer wieder, durch Glauben hat, durch Glauben hat, durch Glauben hat. Ein ganzes Register, angefangen mit Abel bis hin zu dem letzten Mann, der dort aufgeführt wird. Durch Glauben haben all diese Männer Gottes die Taten Gottes, die als Bestätigung des Wortes, dass sie glaubten, gesehen, erlebt und sie wurden aufgeführt. So wir in diesen Tagen zu denen gehören, die von Herzen Gottes Wort glauben, müssen wir zu denen gehören, die die Taten Gottes, die sein Wort begleiten, sehen und nicht nur sehen, sondern miterleben. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeit. Amen. Gelobt sei sein Name. Amen. Amen.
Lob und Dank sei dem Herrn. Ich bin dankbar für die Predigt heute Abend und ihr auch, glaube ich. Ich glaube, Gott hat in der Tat zu uns geredet durch sein teures und heiliges Wort. Gott hat uns noch nicht verlassen, ihr Lieben, und wir brauchen ihn auch nicht zu verlassen. Er ist mit denen, die ihr Vertrauen auf ihn voll und ganz setzen. Von Anfang bis zu Ende, ihr Lieben. Viele haben vielleicht nur einen Anfang gemacht, aber Gott möchte Menschen haben, die von Anfang bis zu Ende mit ihm gehen. So sehen wir es in der Heiligen Schrift. Und ich bin dankbar für diese 45 Minuten Predigt. Ich bin dankbar, dass es so gut gegangen ist. Einem geht's mit den Zähnen, dem anderen mit dem Bein nicht gut, aber wir schauen auf zu unserem Gott. Und ihm wollen wir die Ehre und den Lobpreis und die Anbetung darbringen. Er hat uns bis zu dieser Stunde, bis zu diesem Augenblick nie im Stich gelassen. Oder haben wir es schon mal erfahren, dass er uns im Stich gelassen hat? Nein, er ist mit den Seinen und er spricht mit den Seinen. Ich habe nicht geahnt, dass so viel aus dem Worte heute Abend herausgegeben wird, dass so viel herausleuchten wird. Aber Gott ist imstande, etwas zu geben, wo wir es gar nicht ahnen. Und so sind wir froh und dankbar. Und ich denke, wir sollten jetzt noch bekundigen, dass wir ihm die Ehre und die Anbetung darbringen. Brüder und Schwestern, lasst uns dazu aufstehen und Gott anbeten. Treuer Gott, wir danken dir noch gemeinsam für dein teures und heiliges Wort, für dein Reden auch in dieser Abendstunde. Herr, wir wissen, du machst keine leeren Worte, sondern dein Wort ist Geist und es ist Leben, o Herr. Herr, mögen unsere Herzen nicht verstockt sein, Herr, während wir dein Wort und die Aufforderung aus deinem Worte gehört haben, sondern erfülle unsere Herzen mit Glauben, mit Gehorsam, mein Gott, mein Herz und unsere alle Herzen, Herr, wir geben sie dir, o Herr, erfülle uns, Herr, mach uns fertig, o Herr, dass wir bereit sein können, Herr, so wie jene, Herr, bereit waren, dass du sie nehmen konntest und durch sie wirken konntest, Herr, zu deiner Zeit, Halleluja. Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung sei deinem wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Halleluja. Amen.